Tausend Jahre sind vergangen. Dieser Mann ist nicht zum Schweigen zu bringen. Das haben damals auch schon die Leute gedacht. Jesus war wieder da. Zuerst haben dann die Frauen gesehen und danach seine Jünger. Seine Widersacher, die ihn vernichten wollten, die versuchten, das Wunder seiner Auferstehung zu verheimlichen. Es war ein Trick. Sie haben seinen Leichnam gestohlen. Jesus lebt nicht mehr. Aber Jesus war wieder da und er hat zu seinen Jüngern gesagt, verkündet der ganzen Welt, dass ich lebe. Sagt ihnen diese frohe Botschaft, der Tod ist ein für alle Male überwunden. Und ewiges Leben wartet auf jeden, der an mich glaubt. Wer ist denn dieser Mann überhaupt, der so viel Macht hat? Warum zweifeln immer noch so viele? Warum will man dann wegdiskutieren in unserer Zeit? Glauben wir an seine Auferstehung? Was sagt uns denn die Bibel dazu? Ich möchte mit euch eine Zeitreise unternehmen in die Zeit, als Jesus seinen Jüngern am See Tiberias begegnet ist. Nachzulesen ist es bei Johannes 21, die Verse 1 bis 14.
Also wenn ich das so richtig sehe, sitzt ihr alle im Wasser. Ich habe den See vor mir, ich sitze am Ufer. Passt ein bisschen auf eure Füße auf, aber es wird gehen. Ja, vor ungefähr 3 Jahren waren sie zusammen mit ihrem neuen Rabbi losgezogen. Tag und Nacht waren sie unterwegs, kreuz und quer durchs Land, bei jedem Wetter. Aber seit ein paar Tagen sind sie wieder da. Ja, also da ist einmal Simon und Thomas, sie nannten ihn auch Zwilling, und aus Kana einer, Nathanael hieß er, glaube ich, und die beiden Söhne vom Zebedäus und noch zwei, also 7 Männer. Sie waren allein, ohne ihren Rabbi. Sie saßen da am Ufer, vorgestern Nachmittag. Simon hatte einen Grashalm im Mund und kaute drauf rum. Sie haben sich unterhalten in sehr gedrückter Stimmung. Am Abend ist Simon plötzlich aufgestanden und hat gesagt, ich gehe fischen. Wer kommt mit? Da sind die anderen 6 auch aufgestanden und sind mitgegangen. Sie haben das alte Boot von Simon genommen und sind in der Dämmerung rausgefahren. Wenn ich gekonnt hätte, wäre ich auch mit, aber mein Netz war so zerrissen, ich muss es erst noch fertig flicken. Und überall sind Löcher. Ich habe heute Morgen einen Fang gemacht, der sich gelohnt hat. Nur das Netz sieht dann so aus anschließend. Normalerweise ist Simon, so damals, als ich ihn noch kannte, so nach 3 bis 4 Stunden zurück gewesen. Er wusste genau, wo es sich lohnte, auszuwerfen. Aber als ich diesmal in der Dunkelheit heimging, waren die 7 noch nicht zurück. Und als ich gestern früh an den See kam, wo die Boote liegen, da war sein Boot immer noch nicht da. Da war ich schon etwas beunruhigt. Aber die Nacht war ja ruhig gewesen. Es hatte keinen von diesen gefürchteten Fallwinden gegeben. Etwas abseits von den Booten saß ein Fremder. Er hatte Feuer gemacht und Fische gebraten. Wo er die wohl her hatte? Nicht mal eine Angel hat er dabei gehabt. Er sah so aus, als wartete er auf jemanden, denn er hat immer wieder auf den See hinausgesehen. Und dann habe ich es auch gesehen. Erstmal ganz klein, fast am Horizont, ein Punkt, daraus wurde ein Boot. Es kam recht schnell heran. Ich glaube, sie haben zu 4 gerudert. Und das Boot lag hoch im Wasser, also war es leer. Als sie dann in die Nähe des Ufers kamen, habe ich gesehen, ja, es war Simon und seine Begleiter. Total übernächtigt waren sie, richtig fertig. Und dann ist auf einmal der Fremde aufgestanden, hat die Hände an den Mund gelegt und auf den See hinausgerufen: Habt ihr was gefangen? Er hat nicht sehr laut gerufen, aber sie haben es gehört. Nein, war die Antwort. Da ruft der Fremde auf den See raus: Probiert es nochmal, aber nicht links, rechts müsst ihr das Netz auswerfen, da, wo ihr jetzt gerade seid. Und nach ein paar Minuten hat er gerufen: Holt das Netz wieder rein. Und wie sie das Netz einholen, habe ich zweimal hingeschaut. Es war voll, voll mit Fischen. Viel mehr, als ich gefangen hatte. Und das am hellen Morgen und in Ufernähe. Da sind normalerweise um diese Zeit gar keine Fische. Die sind schon längst in tiefere und kältere Wasserschichten abgestiegen. Wie die im Boot aufs Land schauen, da sehen sie auf einmal den Mann, der sie angerufen hatte, näher an. Und dann höre ich eine Stimme vom Boot her schreien: Rabbi! Ein Riesenplatscher. Und ich sehe, wie einer, wie ein Besessener zum Ufer auf den Fremden zuschwimmt. Simon, klar. Eine Freude hatte der. Sie stand ihm richtig im Gesicht. Ich kann das gar nicht wirklich beschreiben, wie glücklich der aussah. Also, das hättet ihr sehen müssen. Ich habe schon öfter erlebt, wenn Leute sich freuen, aber sowas habe ich noch nie gesehen. Die anderen kamen mit dem Boot und den Fischen nach. Jetzt lag es ganz tief im Wasser und war ganz schwerfällig. Es war ein Riesenfang, den sie gemacht hatten. Sagenhaft. So eine Flut von Fischen. Sagenhaft. Ja, und den Fremden schienen sie ja wohl zu kennen. Er hat sie gebeten: Bringt noch ein paar Fische mit aus eurem Fang und legt sie aufs Feuer. Dann haben sie gegessen und der Fremde hat den Segen über das Fischmahl gesprochen. Ich mache das ja auch zu Hause. Aber die Art und Weise, wie er das tat, das war was Besonderes. Ja, und später habe ich dann von Simon erfahren, dass es Jesus gewesen sein soll, der Rabbi, mit dem sie unterwegs waren und den die Römer in Jerusalem hingerichtet haben. Der soll auferstanden sein von den Toten, erzählen sie. Aber das nehme ich dem Simon und seinen Leuten nicht ab. Wenn ihr mich fragt, Tod ist Tod. Da gibt es keine Ausnahme. Egal, wie unglaublich der Fischfang auch war. Nein, nein. Tod ist Tod.
Soweit mein Erzähler. Und ich frage mich, hat es Petrus nicht schon mal erlebt, damals, als Jesus ihn in den Jüngerkreis berief? War da nicht auch dieser Fischzug und das Bekenntnis: Geh von mir, ich bin ein Sünder? Und heute genau das Gegenteil. Es zieht dann unwiderstehlich zu Jesus hin. Ist es wirklich der Herr? Da ist eine alte Sache, das zwischen ihm und Jesus steht, das geklärt und bereinigt werden muss. Petrus wollte Gewissheit. Petrus wollte Klarheit. Ist es der auferstandene Herr? Wie ist es mit uns? Wie gehen wir mit der Auferstehung um? So wie der Erzähler vorhin in meiner Geschichte. Auferstehung? Nein, das ist unmöglich. Bis heute ist keiner wieder lebendig geworden. Halten wir es für möglich, aber nicht wirklich für wahr? Oder ist es unsere Überzeugung, er ist wahrhaftig auferstanden? Und kein Mensch, der diese Botschaft hört, der kommt drum rum, persönlich Stellung zu Jesus zu beziehen, egal wie. Ist es der Herr oder nicht? Die Jünger haben dann sicher vom Boot aus gesehen. Er hat ihnen zugerufen. Wo ist die vertraute Stimme oder der Fischzug? Ist der Petrus schon beim Klang dieser Stimme ins Wasser gesprungen oder erst noch ein Fang? Was war das Zeichen zum Sprung? Als für ihn Petrus klar ist, dass es der Herr ist, gibt es kein Halten mehr für ihn. Er muss sofort und schnellstens zu ihm gelangen. Zu lange hat er sich mit dem Verrat Vorwürfe gemacht. Nein, das hat er nicht gewollt. Jesus wollte er nicht in den Stich lassen. Aber der psychische Druck damals, der war einfach zu groß für ihn gewesen. Und er hat gedacht, auf einen oder einen weniger wäre es nicht drauf ankommen. Die hätten ihn vielleicht auch noch gekreuzigt. Überall diese Soldaten, die aufgeheizte Stimmung. Und keiner von ihnen hätte geglaubt, dass es wirklich so kommen würde und so schrecklich enden würde wie an jedem Freitag. Jetzt war es an der Zeit, sich zu entschuldigen, um Verzeihung, um Vergebung zu bitten. Nur einen Augenblick mit Jesus unter vier Augen sein. Nur sagen, Herr, bitte vergib mir. Darauf hat er gewartet, auf diese eine Gelegenheit. Jetzt oder nie und mit allem, was er hat, schreit er, Herr, ich hab dich doch lieb, verzeih mir. Und das war es, was Petrus ins Wasser getrieben hat. Zu Jesus kommen, bei Jesus Frieden und Ruhe finden. Und nach den Osterereignissen in der Nacht vom Donnerstag und mit der Verhaftung, dem Prozess und der Hinrichtung waren sie dorthin zurückgegangen, wo sie hergekommen waren. Wir würden heutzutage sagen, back to the roots. Was hätten sie auch sonst tun sollen? Sie haben noch keinen Auftrag gehabt, das Evangelium zu verkündigen. Abstand war angesagt. Das Erlebte musste verarbeitet werden. Und Gott gewährt ihnen diese Auszeit des Warten. Warten, wo kommt überhaupt das Wort her? Unser Auto lassen wir warten oder den Aufzug. Also das heißt pflegen. Auf Jesus warten heißt, die Zeit nützen zur Pflege, damit wir bereit sind, wenn er kommt, wenn er zu uns sagt, geh, setz dich in Bewegung, tu was für mich. Und sicher habt ihr schon mal in so einem Konzert erlebt, wie die Musiker auf der Bühne noch einmal die Instrumente nachstimmen. Jeder für sich noch einmal ein paar Tonfolgen spielt. Es ist ein schreckliches Durcheinander. Kommt dann der Dirigent auf die Bühne, dann wird still, Ruhe kehrt ein. Die Musiker sammeln sich und konzentrieren sich. Der Taktstock wird kommen, erster Einsatz und schon erklingt eine klare, erkennbare Melodie. Jesus ist der Dirigent im Orchester seiner Gemeinde. Er gibt den Einsatz. Und wenn alle Musiker durcheinander spielen, klingt es schräg und undefinierbar. Wenn der Dirigent aber jedem zu seiner Zeit den Einsatz gibt, dann wird ein unvergessliches Erlebnis draus. Und als es Zeit ist, geht Jesus zu ihnen hin. Er begibt sich zu ihnen an den See. Er begegnet ihnen dort, wo sie zu Hause sind, in ihrem Lebenskreis. Und er tut, was er immer tut, wenn er mit Freunden zusammen ist. Er bereitet ein Mahl vor, er isst mit ihnen und trinkt mit ihnen. Und er lässt sie teilhaben am gemeinsamen Leben, an seinem Leben. Und sie dürfen auch an seinem Leben teilnehmen und umgekehrt auch. Der auferstandene Jesus, das will uns diese biblische Erzählung vermitteln, das ist Realität. Er ist wahrhaftig auferstanden, wie man es vorhin schon ein paar Mal gesagt hat. Und wenn er zu uns kommt, dann kommt er auch dorthin, wo wir zu Hause sind. Zum Beispiel in unser stilles Kämmerlein. Er möchte mit uns zusammen sein. Jesus hat alles vorbereitet. Und er kommt auch nicht zu uns mit leeren Händen. Damals waren es Fische. Der Fisch ist ein Sinnbild des Lebens, des Reichtums am Leben. Und es waren keine kleinen Fische, die Apostel da eingefangen haben. Von großen Fischen ist die Rede, von einem erfüllten Leben für uns. Jesus kommt zu uns mit dem Reichtum des Lebens, mit seinem Leben, mit mehr als nur Nahrung für den Leib. Er kommt auch für unsere Seele. Der auferstandene Jesus bringt uns sich selbst, das Leben schlechthin. und damit das ewige Leben, auf das, wo er einmal auf uns wartet. Das hat er als Opfergabe für uns am Kreuz gebracht. Sein Leben. Und es war kein kleiner Fisch. Das war ein großer Fisch auch für dich und für mich. Ein reiches, erfülltes Leben, wenn wir das wollen. Und daran erkennen wir den Herrn, so wie die Jünger ihn auch erkannt haben. Mir ist noch was wirklich wichtig geworden an diesem biblischen Ereignis. Das, was vor 2000 Jahren geschehen ist, das ist immer noch hochaktuell. Das Osterfest ist nicht bloß ein Kirchenfest, nicht nur Erinnerung. Feste kommen und gehen ja. Die Auferstehung Jesu lebt weiter in unseren Herzen. Sein Auftrag ist auch noch nicht ganz erfüllt. Erst wenn er wiederkommt auf diese Erde, dann wird er seine Schafe sammeln und wird sie und wird uns zum ewigen Leben führen. Und bis dorthin sind wir aufgefordert, sein Werk hier auf dieser Welt weiterzutreiben. Er hat uns dazu berufen, Gemeinde zu bauen und zu leben. Wir sollen was dazu beisteuern, hat er vorhin gesagt, zum Gemeindeleben. Und er motiviert uns gerade dazu. Es ist ihm wichtig für die Zukunft. Wenn ich nicht mehr da bin, sagt er, dann müsst ihr mein Evangelium weitergeben. Wir sollen seine Zeugen sein, auch wenn wir ihn nie gesehen haben. Wenn wir es zulassen, dann lebt er in uns. Dann gilt auch uns diese Zusage. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und in der Apostelgeschichte können wir nachlesen, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes bekommen. Ja, liebe Geschwister, weil Jesus am dritten Tag von Gott auferweckt wurde, gibt es keinen Zweifel mehr. Der Schuldschein ist vernichtet. Gottes Erlösungswerk ist vollkommen. Die Auferstehung Jesu ist das göttliche Amen auf dieses "Es ist vollbracht", was er am Karfreitag gesagt hat. Es gilt für immer und ewig für jeden von uns. Wir sind ausgesandert aus dieser Welt. Er will uns gebrauchen. Er will uns berufen. Was bedeutet eigentlich Berufung? Zuerst brauche ich einen Auftrag und dann muss ich mich in Bewegung setzen. Ich brauche ein Ziel vor Augen, das ich umsetzen, das ich weitergeben kann. Ich muss auch von der Sache, die ich weitergebe, überzeugt sein. Der erste Punkt, wer beruft denn überhaupt? Gott selber ist es, dessen Ruf die Menschen trifft und damit in eine Entscheidung stellt. Im Neuen Testament vereinigt sich der Ruf Gottes mit dem seines Sohnes. Und werbend wie der gute Hirte beruft Jesus Menschen. Und dabei ist es egal, wie alt du bist. Wozu beruft Gott? Zum Glauben an ihm. Unser Glaube ist die Antwort auf das Heilswerk Gottes in Jesus Christus. Gott wartet auf die Antwort von uns Menschen. Voraussetzung dieser Antwort ist aber das Hören. Und Inhalt des Hörens ist die Umsetzung. Umsetzen heißt auch gehorchen und sich dann in Bewegung setzen. Glaube an Gott und an seinen Sohn ist des Vaters Wille, aber gleichzeitig auch ein Geschenk. Und den Glauben an den dreieinigen Gott, den kann man sich nicht kaufen. Glaube wird einem geschenkt. Es ist die Gnade des Vaters im Himmel. Der Glaube ist also ein Vertrauen dem gegenüber, der allein vollstes Vertrauen verdient. Und Gott sucht ja Menschen, die sich in seine Gemeinde einbringen lassen. Und du kannst entscheiden, ob du ein Leben mit Gott oder ohne ihn führen willst. Gott kann Menschen auf viele Arten und Weisen ansprechen, zum Beispiel direkt durch einen Traum oder eine Vision. Oft aber bedient er sich menschlicher Werke. Mir persönlich ist der auferstandene Jesus vor 26 Jahren begegnet. Und bei einer Passionsandacht hat er mich gefragt, warum schläfst du? Warum kannst du nicht mit mir wachen? Ich werde bald für dich sterben. Ich konnte damals nichts damit anfangen. Aber am Ostersonntag das Gleiche wieder. Da spricht er mir wieder durch eine Predigt an. Ich lebe wieder und du sollst auch leben, hat er zu mir gesagt. Ich war überrascht. Er wollte, dass ich mein altes Leben aufgebe. Und mir war klar, ich wollte das nicht. Wenn ich das mache, da muss ich was verändern. Da muss ich mein Leben ändern. Ich habe mal einreden wollen, so wie ich lebe, ist es gut. Und bei der Bundeswehr damals hatte ich einen Ausbilder, der hat zu mir gesagt, du kannst alles schaffen, wenn du es willst. Du alleine hast dein Leben in der Hand. Ich war zwar einer der Kleinsten, aber mein Wille war stark. Und ich war plötzlich wer. Und das wurde auch mein Lebensmotto. Nur was ich tue, das ist getan und hat Bestand. Wer nichts arbeitet, soll auch nichts verdienen. Jetzt sollte ich alles aufgeben? Und ich habe mir die Frage gestellt, wie soll ich das schaffen? Und ich bekam wieder eine Antwort. Gerade dafür bin ich ans Kreuz gegangen, hat er gesagt. Vertrau mir, ich habe dich erlöst, ich gehe mit dir. Und dann wieder die Frage, jemand vertrauen, den ich nicht sehen kann? Aber er hat mir immer wieder Menschen zur Seite gestellt, die mir Mut gemacht haben, die mit mir gebetet haben. Und dann habe ich mich zur Taufe gemeldet und ich habe einen Taufbegleiter bekommen. Und dieser Taufbegleiter, das war der Georg Wagner. Er war von Jesus begeistert. Und er hat sich für Jesus benutzen lassen, mich Schritt für Schritt zu einem lebendigen Nachfolger zu machen. Mir ist bewusst, dass ich noch wie vorher nur seine Erlösungstat brauche, dass ich immer noch sündige. Jesus ist mein Fürsprecher beim Vater im Himmel. Was für ein Privileg, das wir haben. Wir sind Erben durch Jesus Christus und wir sind seine Kinder. Und wenn wir bei ihm bleiben, kann uns niemand aus seiner Hand reißen. Der Satan hat keine Macht mehr über uns. Halleluja, wir sind Sieger. Durch Jesus Christus, den Auferstandenen. Und das ist die Botschaft. Unser altes Leben ist vergangen. Ein neues ist entstanden. Und Jesus fragt da nicht, wie klug du bist oder wie du gekleidet bist. Kannst du gut reden? Ich denke, da legen wir manchmal selber eine hohe Messlatte an. Jesus sieht in unser Herz. Er weiß, was wir fühlen. Er weiß, was wir denken. Und in einem Kinderlied heißt es, du bist du. Niemand muss perfekt sein, wenn er zu Jesus kommen soll. Und ich hätte mir damals nicht vorstellen können, dass ich irgendwann einmal ein Ältester wäre oder dass ich mal auf der Kanzel stehe und sein Wort weitergebe. Ich hätte mir das nicht rausgesucht. Ich war eher menschenscheu und wollte im Hintergrund bleiben. Und so ist es geworden. Menschen untereinander bringen sich die Botschaft vom Auferstandenen Jesus näher. Und Jesus hat mir gezeigt, wie wichtig das Miteinander ist, wie wir uns gegenseitig motivieren können. Zu einer Gemeinde gehören bedeutet, wir sind lebendige Steine. Die will er uns, und da will er uns einbringen. Er will uns befähigen zum Dienst. Jeder, der Jesus als seinen Herrn bekennt, muss sich seiner Aufgabe auch bewusst sein. Wir sind für die Gemeinde verantwortlich. Jeder nach seinen Gaben, das sollte es kein, mir ist es aber egal geben. Und in einer lebendigen Gemeinde ist jeder auf den anderen angewiesen. Ein Beispiel können uns so die Urgemeinden sein. Ich möchte jetzt einmal die Gemeinde mit einer Fußballmannschaft vergleichen. Ihr werdet denken, ja, da bin ich gespannt jetzt, was er sagt. In einer Fußballmannschaft ist es ja so, der Trainer und die Manager führen die verschiedenen Spieler einer Mannschaft. Selbst solche Könner und begnadete Fußballer wie der Ronaldo oder der Messi, die sind auf die Hilfe ihrer Mitspieler angewiesen. Und der Trainer hat die Aufgabe herauszufinden, auf welcher Position jeder seine Aufgabe am besten erledigen kann. Schafft er es nicht, dann spielt jeder bloß für sich und dann werden es manchmal gnadenlos ausgepfiffen, weil kein Spielfluss zusammenkommt, trotz vieler Einzelkönner. Auch die Gemeinde braucht Führungskräfte. Da kann auch keiner alleine nach vorne preschen. Er muss schauen, wo die anderen bleiben. Beide, also der Fußballmannschaft und die Gemeinde, die haben ein Ziel, nämlich den Erfolg. Wie kann so Erfolg ausschauen? Die einen suchen Geld und Ansehen, möchten in der Weltspitze des Sports ganz vorne stehen. Wir wollen mit Jesu Hilfe Menschen für die gute Botschaft erreichen. Und noch was unterscheidet uns. Wir wollen und sollten auch liebevoll miteinander umgehen. Wir dürfen auch Fehler machen, ohne gleich gnadenlos ausgepfiffen zu werden. Ich möchte aber an dieser Stelle auch gleich daran erinnern, dass es immer wieder Fußballer gibt, die an Jesus glauben, die ihr Leben Jesus übergeben haben. Ein Nachfolger Jesus zu sein, bedeutet, dass man die Kosten vorher überschlagen muss. Man muss wissen, was einen erwartet. Jesus möchte, dass wir unser altes Ich loslassen, dass wir alles, was uns hindert, zum Kreuz bringen und auch dort lassen. Nachfolgen heißt bedingungslose Liebe für ihn. Jesus sucht keine Bewunderer, weil solche Menschen einmal den und dann wieder den anderen bewundern. Jesus sucht Nachfolger, die ihn alleine nachfolgen, die erste Priorität in ihrem Leben ihm geben. Und ich möchte uns allen Mut machen, einen Schritt nach vorne zu machen. Lass dein Leben von ihm bestimmen. Und ich hoffe, wenn wir seinen Ruf hören, dass es uns nicht so geht wie um den Erzähler von meiner Geschichte. Er wusste zwar, wer Jesus war, er wusste, was Jesus wollte, aber er hatte keine Zeit gehabt, weil er sein Netz noch flicken musste. Denkt dran, wir leben nicht ewig hier auf dieser Erde. Spätestens dann ist es mit der Nachfolge zu spät. Ewiges Leben oder ewig verloren sein, das ist die Frage, die wir uns stellen können. Wo stehst du? Folgst du den Angeboten dieser Welt oder folgst du den Auferstandenen? Wer ist der Herr in deinem Leben? Entscheiden musst du ganz alleine. Das kann kein Bade, das kann kein Pastor. Das musst du alleine machen. Ostern ist nicht bloß ein Teil eines Kirchenjahres. Wenn du dich für Jesus entscheidest, dann ist Ostern für dich das ganze Jahr. Durch Jesus haben wir eine Hoffnung über dieses irdische Leben hinaus. Seine Erlösung ist das Tor zur Ewigkeit. Jesus hat gesagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Und das ist eine Zusage, die es in sich hat. Ich möchte dann mit einem Satz schließen, der unsere Berufung ins rechte Licht rückt. Jesus nachzufolgen und dienen kostet mehr als alles andere. Bloß ihm nicht noch zu folgen, das ist noch teurer. Wir dürfen immer wieder beten, dass der Herr unseren Glauben stärkt und dass er uns so zum ewigen Leben führen kann. Wie groß ist unsere Freude über den Sieg Jesu? Im Fußballstadion, da kann man die Fans immer wieder singen hören, noch ein Sieg. So sehen Sieger aus. Und wir haben es heute schon ein paar Mal gesagt. Jesus ist auferstanden und er ist wahrhaftig auferstanden. Und das möchte ich einfach jetzt, dass wir das proklamieren, dass jeder, der da dran glaubt, aufsteht und das bezeugt, wenn ich sage, Jesus ist auferstanden, dass er sagt, ja, er ist wahrhaftig auferstanden. Jesus ist auferstanden. Amen. So, wir werden jetzt auf